Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Hans Lohmann.
Mein Gast ist Anders Inzet. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen. Freue mich, dass Sie da sind.
Vielen Dank.
Sie sind gebürtiger Norweger, werden wir später noch drüber reden, Wirtschaftsphilosoph, haben Bücher geschrieben wie Wildes Wissen und Quantenwirtschaft, beide auf der Bestsellerliste ganz gut vertreten. Woher kommt eigentlich der Begriff Digital-Jesus, den man auch über Sie liest? Haben Sie ihn selber erfunden?
Nee, das habe ich nicht erfunden. Also wenn
man frisolich wird es passen.
Ja, wenn wir eins nicht heute brauchen, dann ist es ein Messias und der jeglichen Vergleich. Ich glaube, wir müssen es heute zusammen richten. Die Medien überlegen sich viele spannende Begriffe und ich schmunzel manchmal drüber, aber da glaube ich, dieser Vergleich ist, außer dass die Haare lang sind, glaube ich.
Okay. Allerdings haben Sie, finde ich, einen Ansatz an das Thema Wirtschaft, das durchaus auch ein humanistisches, man könnte fast sagen auch ein christliches Weltbild ganz gut erfüllen würde. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja, sehr. Also humanistisch ja, christlich nicht zwangsläufig. Ich ordne mich da keine Religion und Glaubensrichtungen ein. Ich schätze jede Art des Glaubens, solange es subjektiv ist und hole mir da viel mehr aus der philosophischen Herleitungen, auch 500-600 Jahre vor Christus, wo die großen philosophischen Strömungen auch alle entstanden sind. Aber ein humanistischer Ansatz, ja. Ich glaube, mit einem humanistischen Kapitalismus können wir die Welt retten und eine bessere Zukunft für unsere Menschheit auch schaffen.
Das Buch Wildes Wissen ist seit ein paar Monaten erst auf dem Markt. Was heißt genau Wildes Wissen? Wir werden noch ein bisschen intensiver darüber reden, aber wenn Sie das mal so in zwei, drei Sätze packen.
Ja, es geht halt darum, dass Wissen halt wild ist und wir versuchen alles zu zähmen. Wenn wir alles jetzt in Algorithmen und Technologie packen, dann werden wir Menschen zu Reaktionswesen und werden überflüssig. Und diese Wildheit, diese Denken über das Denken hinaus und das Vertrauen auch, ein bisschen aus sich herauszukommen und in das Unbekannte zu gehen, das ist die Basis für Fortschritte in der Menschheit und das ist da, wo die Technologie in Klammer noch nicht das beherrscht und da brauchen wir den Menschen und wir sind ja heute dabei, viele merken das ja selbst, wir sind Reaktionswesen, wir sind was so dopamingesteuerte Junkies und werden durch das Leben gezerrt und ich plädiere dafür, dass wir anfangen wieder uns mit den Menschen und mit das Leben und auch mit dem Denken zu beschäftigen.
Kann sein, dass wir heute im Laufe der Sendung ein bisschen durcheinander kommen mit dem Duzen und dem Siezen. Also wir haben uns heute Vormittag erst kennengelernt, kurz vor der Sendung, natürlich sitzen wir uns normalerweise. Sie sind auch 11 Jahre jünger als ich, also trotzdem wird es möglicherweise dazu kommen, dass ich Sie sieze, wie sich das gehört, und Sie aber das Du auch nicht so ganz rauskriegen. Da steckt durchaus ein bisschen mehr dahinter als skandinavische Gewohnheit, wo das Du ja sehr weit üblich ist, auch unter Menschen, die sich nicht kennen. Sie glauben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass Sie wird irgendwann komplett aussterben.
Ja, ich habe das vor vielen, vielen Jahren prophezeit und ich wurde natürlich von der akademischen Welt in Deutschland belächelt mit meinem Akzent und gesagt, ja gut, du hast den Norweger-Bonus. wenn wir heute sehen, was in den Unternehmen, auch alles in der Politik passiert, wie schnell das ist, dann kann, glaube ich, niemanden mehr, wenn wir das 10 Jahre in Zukunft denken, niemand mehr bestreiten, dass eine radikale Entwicklung stattfindet. Für mich ist das natürlich. Ich mache keinen Unterschied, ob es meine Tochter ist oder ein Top-Führungskraft oder ein Politiker. Alle Menschen sind bei mir auf Augenhöhe und das mit dem Respekt und Distanz und das beherrschen wir menschliche Natur. Und wenn es darum geht, jetzt in der Menschheit, dass wir enger zusammenrücken, offener werden, uns gegenseitig mehr vertrauen, dann müssen wir meines Erachtens auf diese Basis kommen. Wenn wir uns die verschiedenen Länder und Regionen dieser Welt anschauen, Norwegen hatten auch den C-Form, wir haben das vor 300 Jahren abgeschafft. Mhm. Und für mich ist das einfach eine Form, natürliche Kommunikation für mich ist auf Augenhöhe und ich kann das auch grammatikalisch immer schwieriger, wenn ich dann darüber nachdenken muss, wie ich mich dazu ordne. Und das ist für mich das Authentische.
Wenn es Ihnen rausrutscht, sei es jetzt schon mal verziehen.
Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Thema in Ihren Ausführungen ist, dass es Arbeitsplätze, wie wir sie heute kennen, im Grunde genommen bald nicht mehr geben wird. Was wagen Sie denn da für eine These, wie schnell das geht, dass wir da komplett umlernen müssen? Ist das eine Sache von 5 Jahren, von 15, von 25?
Wir müssen jetzt damit anfangen, Menschen anders auszubilden. Abspeichern von Altdaten funktioniert nicht mehr. Wir müssen Menschen beibringen, wie sie lernen können. Wenn sie was gelernt haben, müssen sie lernen zu lehren. Also die müssen auch diese Information weitergeben können. Damit
was heißt das jetzt beispielsweise für einen Beruf wie Bäcker oder Schreiner zum Beispiel?
Genau, richtig. Also mein Schlosser braucht man nicht mehr. Wir machen einen digitalen Schloss. Ja, da geht man nicht hin und kauft dann, steht im Schlange bei einem Kaufland und kauft sich dann ein neues Schloss, sondern da gibt man digital Tausende von Menschen Zugang zum Haus. Das ist überhaupt kein Problem. Und wir denken halt schnell an diese diese Niedriglohnarbeiten, die wegfallen. Aber das ist nicht richtig. Also Ärzte, ich will einen offene Herz-OP oder in mein Gehirn will ich einen Roboter haben und kein müder Arzt, der keine Zeit hat. Ja. Auch Anwälte werden durch viele algorithmische Strukturen auch teilweise ersetzt. Also es sind auch teilweise Studiengänge, die sehr lange sind, wo wir in Zukunft sehen werden, dass die Jobs nicht in der Form benötigt werden. Gerade das Mittelmanagement oder Senior Management, also Delegieren, Verwalten von Informationen, das macht die Technologie in Zukunft viel, viel besser als jeder Mensch. Und dann muss man sich die Frage stellen, was kommt dann? Viele hoffen sich natürlich durch die Technologie viele neue Jobs. In Zukunft werden wir die Softwareentwickler, die Messis und Ronaldos benötigen und nicht Kinder, die jetzt eine Stunde pro Woche ein bisschen programmieren lernen. Ich glaube, die Chance global gesehen für Deutschland und Europa liegt darin, dass wir eine Geschichte haben in Sachen Kunst, Psychologie und Philosophie. Wir brauchen in Zukunft sehr viele Kulturingenieure. Also für alle junge Leute, studiere Deep Arts, also tiefe Art und die Kunst, die Herkunft. In Zukunft wird die Kunst die Wirtschaft sponsern und nicht umgekehrt. Und wir brauchen Menschen, die Menschen verstehen, also die Psychologie und auch die Philosophie, gepaart natürlich mit Ingenieurswesen.
Ist das alles sehr abstrakt natürlich. Das bringt jetzt, sagen wir mal, dem Bäcker und dem Arzt heute, 2019, erstmal relativ wenig das Wissen.
Ja gut, aber Bäcker hat eine Nähe zu Menschen, das finde ich noch schön. Also wir haben viele, man redet auch über Pflegeberufe, dass diese Nähe zu Menschen, das werden wir sicherlich kurzfristig auch so erleben. Längerfristig, mittelfristig können natürlich auch Roboter und Technologie auch mit Gefühl und Emotionen umgehen, können uns dahingehend lenken, uns komplett scannen und wir geben heute diese Autorität oder diese Strukturen mehr und mehr in Algorithmen ab. Wir fragen ja nicht einen Taxifahrer heute, ob er einen Schleichweg kann. Das kann Google viel besser und so machen wir sehr viel von dem unbewusst und es gibt halt keine Grenze und das sollten wir als Menschheit verstehen.
Aber macht Ihnen das nicht auch ein bisschen Angst? Ich meine, dass man einen Weg besser findet durchs Internet, das leuchtet ein, das ist Alltag, kennen wir alle, dass ein Arzt ersetzt wird durch einen Roboter, der das Gehirn operiert, kann man sich irgendwie vorstellen. Trotzdem ist es auch eine für mich beängstigende Situation.
Ja, aber für die Generation, die nachkommt, die kennen das nicht anders. Sie sind 10 Stunden am Tag in der digitalen Welt und die Welt wird von der digitalen und von Technologie in Zukunft getrieben. Die wird heute schon gelenkt. Wir googeln und recherchieren alles. Wir treffen keine Entscheidungen, ohne uns zu informieren. Und wir sind am Anfang, wirklich am Anfang. Das Digitale hat noch gar nicht passiert. Der digitale Tsunami kommt noch auf uns zu. Das, was wir die letzten 30 Jahre gemacht haben mit Internet dergleichen, das ist ein Ausleben unserer Fantasien, das ist Chaos, das ist Kinderkrankheiten, die sogenannten sozialen Medien, Instagram und Influencer.
Hat Angela Merkel ja recht gehabt, das Internet ist für uns alle Neuland. Da ist sie schwer belächelt worden. Ja. Im Grunde genommen hat sie versehentlich wahrscheinlich genau das Richtige gesagt.
Also die Geschwindigkeit nimmt extremst zu und ab 2020 werden Menschen müde von diesen Katzenfotos, die dann irgendwie Rückwärtssaltos können und die ganze Spaghetti-Teller und dann fängt die ganze gesellschaftliche Struktur sich zu verändern und dann geht es darum, welche Zukunft ist für uns Menschen strebenswert? Was wollen wir haben? Deswegen brauchen wir im öffentlichen Raum tiefer Gespräche über das Leben, über die Liebe und über die Menschen. Das ist der einzige Weg, wo dann können wir definieren, was wir mit der Technologie anstellen wollen. Die erste Generation, wir zukünften, wir entscheiden, was wir haben wollen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Wandel gab es ja eigentlich schon immer. Warum ist jetzt gerade eigentlich der Wandel so gefühlt oder tatsächlich so intensiv?
Wandel gab es immer, aber die Menschen haben in ihrer Lebenszeit fast keinen Wandel erlebt. Also wenn wir die Geschichte uns anschauen, wie wir angefangen haben, in Dörfer zu leben, zu kommunizieren, in Mesopotamien mit der Schriftsprache und so weiter, ging es immer über Hunderte oder Tausende von Jahren. Wir leben jetzt in einer exponentiellen Welt, das heißt, das ist eine wahnsinnige zunehmende Geschwindigkeit und wir sind die erste Generation, die anfangen, die Zukunft zu gestalten. Also wir spüren den Wandel, wir sehen, was gesellschaftlich, politisch, im Bildungsbereich, dass alles alte, klassische Strukturen auseinanderbrechen und müssen jetzt neue Systeme bauen.
Wir müssen kreativ sein, aber es sind nicht alle Menschen kreativ. Was machen die Nicht-Kreativen?
Also ich glaube, wir müssen nicht kreativ sein, aber jeder Mensch sollte wissen, dass der Gestaltungsspielraum, zumindest für die eigene Realität, ist deutlich größer als das, was man sich zumutet. Also es geht um die Bereitschaft, in das Unbekannte zu treten. Und das ist die Basis auch für alles, was Vertrauen ist. Traust du dich selbst, traust du dich von dem, was du hast, das Bekannte, ins Unbekannte zu gehen? Und da kann jeder Mensch für seine eigene Realität sehr, sehr viel tun. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch die Welt in den radikalen Veränderungen, die man sich erhofft, führt, sondern es geht darum, dass wir alle ein bisschen was tun und das können wir auch. Und daran geht es um Bewusstsein und Mut und da unterscheiden wir uns wenig, da haben wir alle ganz ähnliche Chancen und da geht es um die eigene Realität.
Angst höre ich da bei Ihnen gar nicht raus. Irgendwie so eine Sorge auch über das, was wir gerade gesprochen haben, dass ein Arzt ersetzt wird durch einen Roboter und man sozusagen von einem Roboter am Gehirn operiert wird, statt von einem Menschen.
Ich halte es genauso plausibel, dass der einen dystopischen Ausgang hat. Wir haben existenzielle Bedrohungen. Technologie ist eine, Klima ist der andere. Aber ich wähle den Optimismus. Ich wähle den Optimismus, weil es für mich einfach sinnvoller ist. Wenn ich jetzt rumlaufe und würde halt alles dystopisch prophezeien, dann würde ich wahrscheinlich sehr viele Bücher verkaufen, weil das wollen die Menschen irgendwie lesen. Aber es wäre sinnlos, wenn ich recht hätte, weil da wäre niemanden da, um zu sagen, ich hatte recht. Also ich wähle den Optimismus, weil ich glaube, wir können noch unfassbar vieles gestalten und tun, um einfach eine schönere Welt für die Menschheit auch zu bauen oder zu gestalten.
Sie haben gerade das Thema Klimawandel schon angesprochen. Da merken wir, es tut sich was, aber gleichzeitig merken wir, die Beharrungskräfte sind riesengroß. Woran liegt das?
Ja gut, es gibt Egos, es gibt alte Strukturen, es gibt mangelnde Verständnis. Jetzt haben wir das Wissen, aber Wissen ist ja nicht Verstand. Und jetzt kommen dann ein paar Kinder, die Gretas dieser Welt und spielen da verrückt. Und dann versuchen dann natürlich die ältere Generation ihre Strukturen zu verteidigen, weil sie halt Angst kriegen. Und die haben Angst mit Rollen. Und
genau, die Angst, genau, die wir gerade angesprochen haben schon. Richtig. Und wie besiegt man die?
Ja, indem, dass wir eine Gesellschaft des Verstandes, dass wir uns trauen, Sachen zu hinterfragen und so zu sehen, wie sie sind. Und nicht in den alten Paradigmen, also die alten Strukturen und Modelle denken. Wenn ich 30, 40 Jahre lang in einer politischen Struktur arbeite oder im Unternehmen, dann kann ich nicht außerhalb der gegebenen Strukturen denken. Das ist mir sehr schwer. Da müssen wir hinkommen. Wir brauchen eine Art Bewusstseinswandel. Der Klima gelingt ja nur, weil die Menschen was spüren. Mit der Technologie spüren wir nichts. Wir haben keine emotionale Reaktion. Deswegen ist künstliche Intelligenz auch eine Bedrohung für die Menschheit. Bei Klima war es lange so, bis wir auf einmal einen Wal mit 25 Kilo Plast aus dem Fjord von Norwegen holen und alle Menschen sehen, wie wir da mit dem Mikroplastik durch den Sieb und so weiter. Und dann kommt eine emotionale Reaktion und dann geht es auch schnell. Also unfassbare Entwicklung, Innovation, Technologien, nachhaltige Lösungen, das passiert alles. Aber dieses Bewusstsein, und Bewusstsein ist was Fundamentales, dass wir Menschen nicht zu Reaktionswesen werden. Weil wenn wir so eine überflüssige Spezies, eine Homo obsoletus werden, dann werden wir natürlich von der Technologie also nicht bewusst kontrolliert, aber wir machen uns selbst einfach überflüssig, weil die so viel intelligenter sind als wir. Das ist keine biologische Intelligenz, aber es ist eine künstliche Intelligenz. Und es reicht aber, um uns überflüssig zu machen. Also brauchen wir eine Art synthetische Intelligenz, eine Verbindung zwischen Mensch und Maschine. Und da haben wir in Deutschland und Europa unfassbare Geschichte. Und das sollten wir jetzt rauspacken und da reintauchen. Und dann können wir auch Lösungen bauen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Dass Sie norwegische Wurzeln haben, spielt das eine Rolle bei Ihren Betrachtungen über das, wie Sie sich ja, die Gesellschaft, die Wirtschaft vorstellen, auch unter dem Hintergrund, dass es den Norwegern ja blendend geht, Geld wie Heu, alles prima im Land?
Naja, alles prima. Ich glaube, die leben in so einer perfekten Welt. Die haben jetzt 1000 Milliarden in ihrem Fonds gerade erreicht. Und wenn wir uns Oslo anschauen, also die schnellst wachsende Stadt Europas, ist es eine suggerierende, diese super Welt, die grüne Stadt, alles wird wunderbar. Aber die Realität ist halt, wir haben Männer, die machen dann ein Jahr lang Vaterschaftsurlaub und alles nach außen super wunderbar, aber konsumieren Antidepressiva wie bekloppt. Also schon die Ambivalenz ist da, das ist eine Gesellschaft, wo, wenn du zu gut geht, dann hast du andere Probleme und da kommt der Frust, die Angst vor der Irrelevanz, der soziale Status. Also ich würde nicht sagen, dass das alles super ist. Meine Frage war ja meine Herkunft, meine Gedanken, die Nähe zur Natur, also Arne Ness und die Ökosophie und diese Verbindung zur Natur, das Einheitliche, dass wir alles in einem, und das ist ja auch in der Quantenwirtschaft in meinem Buch, der grundlegende Gedanke, dass alles zusammenhängt in eine Welle der Energie. Und deswegen sehen wir heute, dass die Disziplinen viel mehr zusammenkommen, also die Religionen, die Philosophie, die Psychologie und auch die Quantenphysik. Wir sprechen über das Gleiche, aber mit unterschiedlichen Semantik. Und da nehme ich natürlich aus Norwegen diese Nähe zur Natur. Und das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, wo die Norwegen da schon ein bisschen bewusster vielleicht leben in mancherlei Hinsicht. Ja.
Also norwegische Wurzeln haben Sie, dann sind Sie mit, glaube Ende 10, muss man sagen. Also für den Schulabschluss sind Sie in die USA gegangen, später dann nach Deutschland. Und Stichwort USA, herausragende Persönlichkeit, Elon Musk, der Chef von Tesla, der so alles Mögliche macht und von dem man nie so genau weiß, jetzt auch in Ihrem Sinne, Veränderung, ja, Wissensrevolution, Digitalisierung. Ist der Mann für Sie ein Halsbringer oder ein Aufschneider?
Naja, er will die Menschheit retten. Er wagt sich an die schwierigsten Themen der heutigen Zeit.
Ist das sein Hauptziel?
Das ist ein Mensch. Wenn wir eine von diesen Außerirdischen auf dem Planeten hätten, dann würde das sich wahrscheinlich irgendwann mal zeigen, dass er einer davon ist oder derjenige ist. Also es ist schon verrückt, was er macht. Er spielt jetzt mit der Bewusstsein-Thematik, setzt sich mit der neurowissenschaftlichen Kenntnis der modernen Zeit, mit Raumfahrt und greift natürlich die Automobilität an. Das ist eine sehr naheliegende, einfache Geschichte. Aber das sind alles nur für mich Projekte, diese Testprojekte für ihn ist, wie eine zukünftige Gesellschaft aussehen kann. Er sieht Bedrohungen der Gesellschaft, er sieht Bedrohungen für die Menschheit und er hat einen kapitalistischen Background, aber hat es nicht nötig und es geht ihm am Ende des Tages nicht darum, um Macht oder Weltherrschaft. Er ist ein unfassbarer Unternehmer, aber ein Denker wie fast kein anderer auf diesem Planeten. Ich kann ihm nichts Böses unterstellen. Seine Ansätze sind radikal, aber die Welt, die uns bevorsteht, ist auch radikal. Die wird geprägt durch mehr Chaos und mehr Stabilität. Das ist eine parallele Welt. Wir leben in einer quantenphysikalischen Welt, auch wenn wir es nicht immer so wahrnehmen. Und da wird sich sehr viele der alten Traditionen von verschiedenen Philosophen, auch die östliche Richtung, wird sich jetzt durch die Technologie jetzt zeigen. Und da ist Elon Musk auf dem Weg, das zu versuchen zu verstehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Bestsellerautor Anders Inzet, der sich im Wesentlichen mit wirtschaftsphilosophischen Dingen beschäftigt. Man könnte auch sagen, mit Science Fiction. Dazu gehört unter anderem ein Gedankengang in Richtung eines Intelligenzquotienten von vierstelligen Beträgen, sagen wir 1500, was man wie auch immer künstlich erzeugen könnte. Welche Folgen hätte das?
Ja gut, es ist künstlich. Jeder, der über KI oder künstliche Intelligenz spricht, muss ein Verständnis, eine eigene subjektive Wahrnehmung, was Intelligenz überhaupt ist. Also was steht man unter ein kognitives System? Es ist nicht das gleiche wie biologische Intelligenz, also menschliche Intelligenz. Wir können es aber nicht ganz sauber trennen. Was wir aber sehen, ist, dass die meisten Dinge, die wir machen, die sind ja Abrechnungen von alten Modellen, Geschichten, die wir gebaut haben. Die ganze Wirtschaft beruht auf Geschichten und das packen wir mehr und mehr in Algorithmen. Heute haben wir ca. 48,25 IQ in so einem normalen Smartphone. Das ist so wie ein sechsjähriges Kind und so sehen auch die Roboter aus.
Aha.
Wir brauchen aber keine 12
Jahre. Wie kommen Sie jetzt auf diese Größe? Beispielsweise?
Das ist gemessen, weil wir die machen ja IQ-Test und das ist ja auch der Turing-Test, der von Alan Turing seinerzeit entwickelt wurde, um einfach die menschenähnliche Intelligenz abzubilden. Und da entwickeln wir uns weiter und messen das Ganze. Jetzt gibt es seit vielen, vielen Jahren einen sogenannten Flynn-Effekt. Das heißt, die Menschheit wird immer ein bisschen schlauer. Also mussten sie diese IQ-Tests immer anpassen und im Ganze schwieriger machen. Und unser IQ ist dann stets gestiegen. Jetzt sehen wir in den letzten Studien, das ist aus Norwegen, vielleicht liegt es an den Norwegen, dass die ein bisschen dümmer werden, aber der Flynn-Effekt stagniert jetzt und geht so leicht nach unten. Also unser IQ wird auch absolut ein bisschen kleiner, aber das größere Problem ist ja, dass wir durch die unfassbare Mengen an Information relativ gesehen, also das, was wir wissen könnte, gegenüber dem, was wir wissen, das wächst halt unfassbar auseinander.
Also halb so wild wird die Intelligenz, die natürliche, überschätzt. Gar nicht so wichtig.
Ja, nein, das ist wichtig für uns, weil wir haben ein Bewusstsein, wir sind Menschen, wir haben unser subjektives Gefühl, wie es sich anfühlt, nach irgendwas zu sein. Das Universum oder die Kakerlaken interessiert es natürlich ganz wenig, aber wir müssen für uns jetzt in diesem Jahrhundert herausfinden, was bedeutet ein Mensch zu sein. Also die klassischen alten philosophischen Fragen, man würde sagen kantischen Fragen, die landen jetzt auf den Teller von allen Menschen, beziehungsweise für Wirtschaft und Politik natürlich erstrangig zum Gestaltung. Was verstehen wir unter einem Mensch? Was wollen wir Menschen sein in Zukunft? Weil alles ließe sich theoretisch in einen Algorithmen abbilden. Und wenn das jetzt dann weiter wächst, jedes Jahr exponentiell, also eine schnelle Geschwindigkeitszunahme, dann haben wir bei 2030 vielleicht 2000 oder 3000 IQ gemessen in einem Gerät. Und kein Mensch kann über das Denken hinaus so heute denken, mit uns den 100 IQ im Schnitt, können wir nicht sagen, was das bedeutet. Also brauchen wir jetzt zurück zum Kern, da wo auch die klassischen philosophischen Gedanken und Systeme herkommen, Was wollen wir? Was wollen wir mit der Menschheit? Was sind wir? Was ist für mich erstrebenswert im Leben? Und das müssen wir jetzt definieren. Mhm. Ansonsten laufen wir der Gefahr, dass wir dann so untergeordnete Technologie sind.
Und wie kommt es, was ich eingangs schon gesagt habe, was Sie auch thematisieren, dass wir jeden Tag ein bisschen dümmer aufwachsen?
Ja gut, also man relativ gesehen einfach, dass wir merken, dass es so viel Information gibt, so viel Unsicherheit, so hohe Komplexität, dass wir damit nicht klarkommen. Und dann stürzen wir uns auf die Intelligenz der Maschinen, weil die nehmen uns dann diese Entscheidungen ab. Wir müssen nicht mehr navigieren, wir müssen nicht mehr denken, wir müssen nicht mehr entscheiden. Nächstes Jahr werden wir in der Politik sehen, da läuft nebenbei in den ganzen Fernsehshows eine Ampel, das war validiert in Echtzeit, was ist wahr, was ist falsch, basierend auf den besten Quellen der Menschheit. Die besten Quellen werden immer besser. Facebook hat es schon. Wenn du jetzt heute Likes haben willst und teilst was, was nicht wahr ist, kommt gleich unten drunter die Algorithmen und sagt, hier die Quellen, das stimmt nicht. Und so fangen wir an, diese Wissensgesellschaft zu gestalten, was einerseits super gut ist, aber auch gefährlich, weil Wissen ist nicht Verstehen. Und da brauchen wir Menschen, wir Menschen brauchen das Thema, dass wir das versuchen, uns damit auseinanderzusetzen, komplexe Sachverhalte in die Tiefe zu verstehen und die Implikationen dessen, was könnte passieren. Und da kommen natürlich Bildungsmodelle, da kommt natürlich die Politik, die heute sehr ironisch geworden ist, da kommt die Wirtschaft als sagen wir mal, Betriebssystem unserer Gesellschaft. Die Wirtschaft ist das Betriebssystem und das wird sich ändern. Und da müssen wir das gestalten und komplett neu überdenken.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie waren, Herr Inzett, nach eigener Aussage mal Hardcore-Kapitalist, sind jetzt also wirtschaftsphilosophisch unterwegs mit Thesen, die jetzt gar nicht zum Hardcore-Kapitalismus passen, fast eher ein bisschen kommunistisch eher passend sind als kapitalistisch auch, was wir heute in der Sendung schon gehört haben. Wie kam denn der Wandel?
Naja, also ich bin kein bekennender Kommunist, aber das gesagt, wir haben noch nie...
Nee, das hätte ich auch, glaube ich, nicht behauptet.
Wir haben noch nie Kommunismus gehabt. Wir hatten Sozialismus mit Massenmörder und der Marxismus wurde nie so in der Form getestet, aber das ist ein anderes Thema. Meine Entwicklung war, dass ich immer die Außenwelt hat mich gesteuert. Ich wollte mehr verdienen, ich wollte viel Geld, wollte Anerkennung. Ich habe immer in die Außenwelt gelebt und das hat mich nicht befriedigt. Ich habe viel Geld verdient, ich habe viel Geld verloren, ich habe alle Facetten des Unternehmertums ausprobiert. Aber seit der Kindheit war Philosophie für mich immer eine Leidenschaft und ich wusste aber damit nichts anzufangen. Ich wollte die deutsche Sprache lernen, damit ich auch Kant und Hegel versuchen könnte, in der herkömmlichen Sprache, in der Muttersprache zu lesen, weil das halte ich für sehr wichtig, dass man da diese Nuancen und das Verständnis der Sprache auch irgendwann mal beherrschen kann. Jetzt kann man natürlich sagen, Hegel werden wir nie verstehen, aber wir werden uns wahrscheinlich alle mit ihm am Ende einig sein. Aber das war so meine Reise. Es war kein Kick, es war kein Punkt, wo ich irgendwie so aufgewacht bin, sondern es war vielmehr die Kenntnisse der Wirtschaft von den Top-Führungskräften, mit denen ich auch in der Beratung zu tun hatte, dass sie sich häufig als Mensch im Weg selbst stehen. Und das war für mich den Weg auch nach innen und diese Welten zu verbinden, was wir heute ja sehen und diese Suche nach Weisheit. Und ich habe gemerkt, dass diese philosophischen Fragen der klassischen, alten, traditionellen philosophischen Fragen sind heute auf den Tischen der Unternehmer, die sind heute in Entscheidern, Politikern. Und Kapitalismus ist nichts Schlechtes. Aber wie Dalai Lama sagt, er braucht Mitgefühl, Compassion. Und da kommen wir natürlich zu dem Ansatz der humanistischen Kapitalismus. Wir brauchen die Basis, die Wirtschaft, also die Quantenwirtschaft für mich dann, als Betriebssystem. Und dann können wir anfangen, uns mit den gesellschaftlichen Themen auseinanderzusetzen.
Wer schafft das denn am besten mit dem humanistischen Kapitalismus? Sehen Sie da irgendwo weltweit schon so einen Ansatz, wo Sie sagen, okay, das geht in die richtige Richtung?
Naja, wir haben viele Kreislaufwirtschaftsansätze, Cradle to Cradle, also die von der Wiege zu Wiege, dass wir nachhaltig anfangen zu wirtschaften. Wir haben Ansätze, wo wir anfangen, auch bei immateriellen Gütern zu kapitalisieren, also auf Vitalenergie. Da gibt es Unternehmen, die ganz gut unterwegs sind. Die Entwicklung ist auch ziemlich schnell. Es gibt aber kein übergeordnetes System. Mein Ansatz der Quantenwirtschaft ist ja eine Leitidee, wo wir gemeinsam dran arbeiten. Das ist ein Weg, der eine Art Utopie ist, die keine Utopie ist, wo wir versuchen, eine bessere Gesellschaft für die Menschheit zu schaffen durch die Wirtschaft. Und das sind natürlich verschiedene Komponenten, verschiedene Dinge damit reinspielen, aber es gibt kein eines System. Es gibt sehr viele bewusste Unternehmen, die auch verstehen, dass alles hier heute unendlich wiederverwendbar, nutzbar gemacht werden muss, die auch nachhaltig wirklich auch wirtschaften und nicht über eine Reduktion von Emissionen und CO2, sondern wirklich mit Climate Take-Back-Technologien, wo sie versuchen, einen positiven Beitrag zur der Entwicklung zu leisten und gleichzeitig auch Geld zu verdienen. Und ich habe nichts gegen den Kapitalismus, aber der braucht halt diese humanistische Komponente und das können wir, glaube ich, auch bauen.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Sie sind Bestsellerautor und viele Ihrer Bücher drehen sich im weiten Sinne um die Themen, dass sich die Gesellschaft, dass sich das Digitale und alles radikal wandelt. Angst gilt nicht, wir müssen es aktiv gestalten und sehen uns jetzt so ganz klassisch weltweit gegenüberstehend, zum einen den USA und zum anderen den Chinesen als führende Wirtschaftsmächte. Und man hat irgendwie den Eindruck, es läuft weder da noch da besonders gut. In den USA ist irgendwie alles komplett gespalten, so mit Impeachment Donald Trump. Hat der so noch alle Fragezeichen oder nicht? Und da ja, weiß man nicht so genau, was man davon halten soll, von diesem ja, ursprünglichen Vorbildland der Demokratie, USA. Und in China läuft sowieso demokratisch alles andere als rund. Will man irgendwie auch nicht wirklich mittauschen, obwohl es wirtschaftlich prima läuft dort. Was machen wir mit diesen Erkenntnissen?
Ja, USA ist ja eine Idee. Das ist noch der alte kartesische Glaube an den Individualismus. Klar, er hat sie nicht mehr alle. Haben wir vielleicht wieder doch dran gewählt. Die arbeiten hart in den USA, Vorreiter in die nächste Stufe, also synthetische Biologie, also Handel mit Körperteilen dergleichen, da wird China der Vorreiter sein, die sind schon meilenweit voraus und haben die Fachkräfte, investieren auch aber Milliarden in die Technologie. Mit Aufholen sollte Europa vorsichtig sein, Deutschland, wir können da nicht hinterherhinken. Das war in der alte Paradigma, konnte Deutschland schnell aufholen, wir sehen auch gute Entwicklungen, wo wir in Deutschland sehr stark sind, technologisch gesehen, ist in Quantenforschung, in Bewusstseinsforschung, das sind essentielle Bereiche der Zukunft. Da könnten wir rein investieren. Die nächste große Welle wird Quantencomputer sein. Da kommen die Technologien, die dann alles komplett nochmal die Karten neu mischen werden. Da können wir schon frühzeitig, wenn wir jetzt anfangen zu investieren, gut sein. Aber gesellschaftlich gesehen sehe ich, dass wir weder dem amerikanischen Modell noch der Algorithmokratie von China uns unterordnen sollten.
Algorithmokratie, das ist auch ein schönes Wort.
Ja, das ist ist ja so heute, dass die Datensätze, alles wird gespeichert. Die haben zwar eine sehr mächtige Person an der Spitze, aber letzten Endes macht es die Technologie. Die Technologie steuert die Gesellschaft. In Hongkong auf den Straßen sind alle per Gesichtserkennung. Ich war vorletzte Woche in Malaysia, da habe ich das auch lange diskutiert, was das heißt. Das heißt, alle, die dann heute für Demokratie in Hongkong auf die Straßen gehen,
sind alle gespeichert.
Haben keine Chancen, sind alle öffentlich zugänglich und werden alle in der Algorithmokratie zugeordnet. Das heißt, in Zukunft, wenn es um Sozialversicherung, Krankenkasse, Schlange stehen, Flugtickets dergleichen, werden sie und könnten sie nachrangig behandelt werden. Mhm. Das heißt, die haben keine Macht, weil China so mächtig ist und die haben keine Chance gegen die Datenstrukturen. Und da müssen wir aufpassen, Überwachungsstaat, Datensicherheit und so weiter.
Das wird aufpassen ist ein gutes Stichwort. Ja. Also beispielsweise der Ausbau der neuen Mobilfunkstandards 5G, da ist ja eine Diskussion, ob die Chinesen überhaupt mitmischen dürfen.
Ja,
wenn ich das höre, was sie sagen.
Genau. Ich glaube, aufpassen heißt mehr, dass wir uns nicht dann leiten lassen und sagen, wir müssen aufholen, sondern wir haben in Europa eine Tradition und wir haben ein unfassbares Vertrauen. Also denken wir ja nur an Frankreich und Deutschland, wie wir heute miteinander umgehen. Wenn Merkel und Macron sich treffen und vereinbaren ein Abkommen, dann wird es auch eingehalten. Also es ist ein friedliches EU. Wir haben in Europa ein anderes Problem. Wir können nicht in eine Sprache kommunizieren. Das ist anders zum Beispiel in Indien. Die haben zwar 1600 Sprachen, aber einigen sich in Politik und Wirtschaft auf Englisch. Das sollten wir schnellstmöglich in Europa machen. Erstsprache in allen Schulen in europaweit.
Aber mit der friedlichen EU ist auch nicht so richtig, hundertprozentig richtig. Da gibt es ja auch so Leute, die so in Richtung Trump unterwegs sind. Ja, zum Beispiel in Ungarn, in Polen.
Ja, das ist ein anderes Thema. Das ist Nationalismus. Das ist ein Rückwärtsdenken zurück zu irgendwas. Aber das definierte zurück zu ist nicht klar. Also Nationalismus hat in Zukunft spielt keine Rolle. Es hat keinen Sinn. Patriotismus ist völlig in Ordnung. Die Norweger können die Flaggen hissen, wenn wir gegen Deutschland Fußball spielen in der zweiten europäischen Liga jetzt nächstes Jahr. Und dann werden wir gewinnen hoffentlich. Das ist alles gut.
Leben.
Aber Winter Olympia auf jeden Fall. Da macht ihr ja nur diese komische Schlittenfahren mit Hackelscharsch und 20 Medaillen. Wir machen wenigstens mal gescheiten Wintersport. Das ist in Ordnung. Aber das ist Patriotismus. Aber Nationalismus macht überhaupt keinen Sinn in Zukunft. Es geht um lokal, also Lokalismus und globale Ausrichtungen. Also deswegen ist es in Europa friedlich. Wir haben keine Kriege. Und das können wir als Basis für ein neues System. Wir können Vertrauen als Exportschlager machen. Wir können eine neue Struktur in Europa bilden. halten. Es muss ein starkes EU her. Und da können wir über eine Art Direktdemokratie, viel Technologie, losgelöst von den Aufrechterhaltung der pseudodemokratischen Parteistrukturen der heutigen Zeit, hin zu technologisch gesteuerter Direktdemokratie, basiert auf Vertrauen, auf Menschenwerte, wo wir dann über den klassischen Vernunft oder Verstand aus der kantischen Philosophie, über die Geschichten, die wir hier in Deutschland und auch im Frankfurter Raum wirklich in Tradition haben. Das sollten wir rauspacken und dann sollten wir unser eigenes System bauen und das könnten wir den Amerikanern entgegenhalten, weil wir in Europa sind viel weiter. Wir glauben an das Miteinander, wir glauben nicht an den kathetischen Individualismus und wir glauben erst recht nicht auf den diktaturgeführten algorithmokratischen Ansatz der Chinesen. Also ran an die Arbeit für die Politiker, lass uns offen miteinander sprechen, lass uns die Tradition der Philosophie ausgraben und auf die heutige Zeit projizieren, dann mit Technologie und Wissenschaft von morgen zu paaren und wir können Europa einen eigenen Weg gehen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.
Gabriele Kiefer, SWR 1-Hörerin, schreibt auf Facebook: Interessante Sendung. Wir werden uns entwickeln mehr, als gerade wir Mittelalten es uns vorstellen können. Und das ist auch gut so, schreibt sie. Die Frage gebe ich mal weiter. Sie schreiben in ihren Büchern, dass die Kluft zwischen den 20- und 40-Jährigen so groß ist wie nie. Muss die Mittelalten das beunruhigen?
Nein, die müssen verstehen, dass die Weisheit, die wir haben, die brauchen wir auch im Leben und da können wir auch die junge Generation mitnehmen. Es geht nicht um entweder oder, sondern sowohl als auch. Aber es kommt eine Generation, die primär im digitalen Umfeld groß werden. Die sind jetzt schon ein Teil der Augmented Welt, also die verschmolzene Welt zwischen physischer und digitalen Raum. Und jetzt gilt es halt zurück zum Basis, zum Kern, was wir mit der Menschheit machen wollen. Wir sprechen ja an die Technokraten, also die Silicon Valley Gurus sprechen von einer posthumanistischen Welt, von Singularität. Das ist für mich ein Warnzeichen, wenn wir unsere ganze Struktur auf den Humanismus aufgebaut haben. Klar, jetzt haben wir eine Generation, die von Kapitalismus durch Turbokonsum und Hyperkonsum geprägt ist, aber trotzdem haben wir viel gelernt und wir kennen einige Weisheiten, auch wenn wir sie täglich nicht anwenden, wo wir zurückkehren können. Und da ist der Dialog zwischen der älteren Generation und der jungen Generation, glaube ich, sehr wichtig. Aber ich stimme ihr zu, es wird eine Zeit kommen, wo wir die Welt aus einer ganz neuen Perspektive betrachten müssen. Es ist eine radikale Veränderung, diese größte Veränderung der Menschheit. Und wir müssen verstehen, dass das Digitale ist noch gar nicht passiert. Das kommt erst.
Vieles, was Sie sagen, setzt voraus, dass die Menschen vernünftig sind, dass sie einen vernunftsgesteuerten Umgang mit diesen Veränderungen haben. Woher nehmen Sie den Optimismus, dass diese Vernunft tatsächlich herrscht?
Kant ging ja davon eine perfekte Rationalität aus. Und da würden ja sagen, schnell die Algorithmen füllen, weil das ist ja das, was die Technologie angeblich so gut können sollte. Ja, da müsste die KI uns diese Vernunftbasis vorgeben.
Künstliche Intelligenz, ja.
Genau. Mhm. Ich glaube aber, dass die Menschen ja nicht im Kern so sind. Und deswegen geht es ja mehr darum, dass wir hinterfragen, wie wir leben wollen. Und das fängt natürlich beim Persönlichen, meine eigene Realität an. Aber das trifft natürlich auch die Gesellschaft. Themen. Und da geht es vielmehr das Verständnis der Informationen, die hohe Komplexität. Viele Wähler, viele Bürger leben auf Reaktion der Informationen, die zur Verfügung stehen. Und wenn wir alles ausblenden und kriegen nur von einer Quelle alle Informationen, dann glauben wir, dass es Wissen ist und dann fangen wir an, darauf Weisheiten zu bauen. Wir brauchen ein gewisses Skepsismus, wir müssen Sachen hinterfragen, unsere eigenen Annahmen immer wieder validieren. Jeder Mensch braucht heute eine subjektive, validierte und plausible Weltanschauung, also eine eigene Sichtweise auf die Welt. Und da müssen wir viel mehr hinterfragen. Wir brauchen nicht mehr Informationen und Big Data, wir brauchen neue Fragen. Und jeder Mensch kann mit neuen Fragen ihre eigene Welt total verändern. Und das ist die Basis zu einer Gesellschaft des Verstandes, die dann letzten Endes auch eine Grundlage für eine gewisse Vernunft sein könnte.
Machen Sie eine Ein-Wort-Antwort bitte auf folgende Frage. Sind Sie für die Zukunft eher optimistisch oder pessimistisch?
Ich wähle Optimismus.
Das ist eine gute Schlusserkenntnis. Anders Inzett war Leutegast in SWR 1 Rheinland-Pfalz. Hochinteressante 2 Stunden liegen hinter uns. Und zum Schluss ist traditionell Geschenkezeit in Leute. Und auch das ist ein Geschenk, das das Wissen auf völlig neue Basis stellt. Und zwar die Erkenntnis, muss ich das mal hier aufwendig auspacken hier, dass ein Wein nicht Metzger heißen kann, ein Weinproduzent, und dass ein Wein nicht kleiner Schwarzer heißen kann.
Ah.
Aber es ist doch so, das ist ein wunderbarer Wein aus Grünstadt Asselheim vom Abfüller Uli Metzger.
Wunderbar.
Darf ich Ihnen als kleine Rotwein-Cuvée für den Genuss heute Abend vielleicht gerne
überreichen. Vielen Dank, meine Frau wird sich freuen. Heute Abend gibt es dann eine Denkstunde und ein Gläschen Wein. Und da setze ich ein Geschenk auf diese Frau, die die tolle Frage gestellt hat. Die soll mal bitte bei Facebook oder an euch die Adresse schicken. Sie kriegt eine signierte Ausgabe von Quantenwirtschaft von mir.
Okay,
für die
klar.
Gute Frage. Also die Geschenkestunde.
Dankeschön für den Besuch. Hat Spaß gemacht.
Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Dankeschön.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute.